Du.
So, 1. Mose 4. Kain und Abel. Und Adam erkannte seine Frau Eva und sie wurde schwanger und sie gebar den Kain. Und sie sprach, oh, ich habe einen Mann erworben mit der Hilfe des Herrn. Und weiter gebar sie seinen Bruder, der Abel, und Abel wurde ein Schafhirte, Kain aber ein Ackerbauer. Keine Ahnung, warum das hier so steht, ich muss drüber nachdenken, hatten die vielleicht jetzt erst das erste Mal Geschlechtsverkehr, aber keine Ahnung, so ein... hab mich dann aber entschlossen, nicht weiter zu denken. So, weil da kommen eh nur irgendwelche Vorstellungen, die nicht in der Bibel stehen. So, obwohl ich hier heute drüber nachdenken musste, vielleicht waren die Zwillinge, ne? Weil da ist kein Zeitabschnitt dazwischen. So irgendwie. Ne? Also liest sich so, wie Kain war der Erstgeborene und danach flutscht halt der Abel raus. So. Ist aber auch nicht wichtig. Und es geschah nach geraumer Zeit, dass Kain dem Herrn ein Opfer darbrachte von den Früchten des Erdbodens. Und auch Abel brachte ein Opfer dar von dem Erstling seiner Schafe und von ihrem Fett. Und der Herr, der sah Abel und sein Opfer an, aber Kain und sein Opfer sah er nicht an. Und das ist halt eine Sache, die steht nicht in der Bibel, aber ist logisch und für mich so ein absolut nachvollziehbar, dass Gott halt Adam und Eva gesagt hat, dass sie opfern müssen. Und wie sie opfern müssen. So, ne? Heute beim Runtergehen hatte ich auch einen neuen Gedanken, so ein wahrscheinlich hat Gott ihnen das sogar gezeigt beim ersten Tier, das getötet werden musste, um ihre Sünde zu bedecken mit dem Fell. Ne? So, vielleicht wurde da schon geopfert. Ne? Aber so oder so, egal wie jetzt die Geschichte war, scheint nicht wichtig zu sein, sonst würde es klar dastehen. Sie wussten, sie müssen opfern. So, und sie mussten was tun oder was bringen, um Erlösung zu finden und Frieden. Ein Opfer bringst du jemanden, so um den Ehre zu geben oder ruhig zu stellen oder ne, zufrieden zu stellen oder um eine Schuld loszuwerden. Also Adam und Eva wussten, allein mit dem Rauschmiss und dem Fluch von Garten Eden ist es nicht getan. Ne? Sondern sie sind halt in der Schuld. Und das ist eine ganz neue Beziehung zwischen Mensch, von den Menschen. Eine ganz neue Art Bewusstsein, ne? In einer ständigen Schuld zu leben. So, und das ist dieser Tod. Nicht mehr im Frieden zu sein. Ne? Und das ist halt interessant hier zu sehen, ne? Kain, der einen Acker halt macht, so ein fängt halt an, aus seiner Kraft heraus Gott gefällig zu sein. Ja, so ein, und er fängt an, selber zu entscheiden, wie er Gott opfert. Ja, und das ist halt krass zu sehen, dass Gott halt hier sagt, so, naja, Abel, dich sehe ich. Ja, so ein, und Kain habe ich nicht vor Augen, den sehe ich nicht. So ein, sein Opfer ist nichts wert. Und ich denke, es geht gar nicht so jetzt in erster Linie um dieses Opfer an sich, sondern es geht halt um das Herz, was dahinter steckt. Und das kommt heute noch deutlich raus, wenn man die Geschichte jetzt weiterliest, dass Kain halt so wie König Saul und König David, so seinen Blick, sein Herz durchs Leben zu gehen als Mensch, ist halt nicht von Gott geprägt, und Gott als erste Instanz, sondern ist eher religiöses Ding mit Gott ist da und hat seinen Raum in meinem Wirken und Tun, so ein, aber ich bin der, der bestimmt. Ja. So ein, das ist eine Sache, die gerade am Ende halt auch von uns Christen hier immer deutlicher wird, sagt die Bibel, dass die Menschen immer mehr dieses Herz von Kain haben. Es ist wichtig, irgendwie religiös zu sein und einen Anschein von Gottes Furcht irgendwie in seinem Denken und Wirken zu haben, aber es spielt keine Rolle mehr, ob Gott selber halt was macht. Ne? So ein, und das ist eine Sache, vor der auch ich halt aufpassen muss, so, weil ich mich immer wieder an dem Punkt befinde in meinem christlichen Leben, wo die Sachen so routiniert werden, die ich halt tue und die ich denke, dass ich irgendwie meinen Fokus von Gott verlasse, so, und anfange, einfach nur mal ein Christ zu sein, ne? So, aber ohne überhaupt die Realität vor Augen Gottes hier, ne? Ihn kann ich fragen, zu ihm kann ich kommen. Gerade mache ich eine Homepage und ich habe keine Ahnung davon für die Chapel hier. Und da war es wie Rätselraten irgendwie. Ich fühle mich die ganze Zeit wie Sherlock Holmes, ne, weil du stehst da vor diesen Hieroglyphen, so, und es funktioniert nicht. Ne, und ich denke, warum funktioniert das nicht? So, da oben hat es ja auch funktioniert, ne, bei der alten Homepage. Aber wenn ich es auf die Seite bringe, geht es auf einmal nicht mehr. Ne? Und so fängst du an, jeden Strich zu löschen oder eine Klammer dazuzufügen oder zu gucken, ob in der Programmiersprache, ist ja auch egal, du willst, muss ja jetzt nicht ins Detail gehen, aber ich sitze jedenfalls da und klüse manchmal Stunden, manchmal Tage an einem kleinen Problem und finde einfach die Lösung nicht. Es geht nicht. Ne? Und letztens war ich wieder in dieser Situation und auf einmal saß ich da und bin innerlich zusammengebrochen, so, und dachte nur noch, Mensch, warum komme ich nicht zu dir und frag dich? Mach du das jetzt. So, mach meinen Verstand auf, damit ich den Fehler sehe und behebe, so, und ich will dir Ehre geben dafür und sagen, das warst du. Auf einmal, der nächste Gedanke, den ich hatte, war die Lösung. So, ne, und ich verändere nur diese eine Zahl in diesem Code. Und das ist wirklich Code manchmal, so, ne? Verändern nur diese eine Zahl, so, und bumm, funktioniert. So. Das hatte ich heute früh wieder, so, weil ich nicht lange schlafen kann momentan. Und dann nutze ich die Ruhe zu Hause, weil da musste ich echt konzentrieren. So, und saß vor wieder auf so einem Problem, wo ich dachte, warum geht das nicht? Ne, habe ich gestern schon dran rumgedüdelt, aber diesmal war ich klüger und ich habe gesagt, Gott, mach, schenk mir jetzt die Einsicht da und ich will dir Ehre geben. Ne? Und bumm, kommt der richtige Gedanke und es funktioniert. Ne? Und es hört sich alles so einfach an, aber doch finde ich, ist es halt so, so schwer. Es ist einfach, irgendwas zu tun. Ne? Und ich mache das für Gott und so weiter. So ein, es ist einfach zu sagen, ja, Gott ist da und sorgt für mich und alles dient mir zum Guten. Aber es ist absolut nichts wert und es ist nicht gesehen. So ein, wenn ich im Herzen das nicht wirklich real auslebe. Versteht ihr, was ich meine? Ich will jetzt nicht tausendmal drumherum reden, aber ne, Gott ist nicht so wichtig, dass wir hier wunderschöne Sachen platzieren, das Fett richtig ausschneiden und was auch immer. Ne? So ein, aber was ihm wichtig ist, ist, dass wir ihn im Fokus haben und sagen, du bist da und so wie ich bin, ich gebe dir das, was ich habe. So wie der kleine Junge, der ankommt mit seinen paar Fischchen und Broten, das zu Jesus bringt und sagt, ja, mehr habe ich nicht. Und Jesus nimmt das aber an und sieht dieses Opfer, sieht ihn und sagt, ja, das ist mehr als genug, was zu sehen. Ne, danke, Herr, dir gebe ich die Ehre, mach alle satt. Und die Vermehrung kommt mit dem bisschen. Ne. Das war Gott schon immer wichtig, auch damals. Ne. Und das ist eine Sache, die Christen schnell verlernt haben, je komplizierter es wurde irgendwie in ihrer Denkweise, in ihrem Glaubensleben, in ihrer Theologie, in ihren Gewohnheiten. Und da sind doch wir drin. Ne? Es kann schnell so kompliziert sein, dass du das, worum es eigentlich geht, worauf du eigentlich aufgebaut hast, nicht mehr im Zentrum hast. Und dann kommt Jesus mit der Peitsche in seiner Gnade, weil die Gnade ist auch der Zuchtmeister von uns und nicht nur unsere Heiligung, ne, und peitscht da unser Zeug raus und schreit, hey, das, mein Haus soll ein Gebetshaus sein. Ne, und nicht anderes. Und ich sehe das jetzt momentan hier, ist alles ein bisschen abgespackt, so, wir müssen noch viel verzichten, was wir sonst hatten, ne, das Essen, das Trinken, der Lobpreis, aber auf der anderen Seite weiß ich, für Gott ist das immer noch genau der gleiche Wohlgeruch, wie wenn alles komplett und wunderschön da wäre. So. Wir müssen Opfer bringen, auch heute noch. Und wenn unser Opfer nur Buße ist oder Gnade oder Liebe zu tun. Ja. Aber ohne das richtige Herz ist es Kot. Und im Hebräer 11, Vers 4 steht, durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain. Durch ihn erhielt er das Zeugnis, dass er gerecht sei, indem Gott über seine Gaben Zeugnis ablegte. Und durch ihn redet er noch, obwohl er gestorben ist. Also dieses Opfer, wie es im Hebräer ausgelegt ist, hat Abel gerecht gemacht. Und in dieser Liste, wenn du weitergehst, das geht nicht um perfekte Menschen, um perfekte Taten, in dieser Liste der Glaubenshelden, es geht immer nur um das richtige Herz. Selbst Samson, so der selbstsüchtige Richter, so ist mit drin. Und ich glaube auch, ganz ehrlich, das ist das wahre Opfer, das der Menschheit bringt, dass er sein Vertrauen in Gott legt und ihn an erste Stelle setzt und sagt, du bist meine Gerechtigkeit und meine Erlösung und mein Heil. Du. So. Und ich denke auch mit dem Opfer, das wir jetzt bringen, nämlich den Glauben an Jesus Christus, was wir im Abend mal physisch machen, was wir langsam mal wieder machen müssen. Aber es ist, das wahre Opfer ist die Erinnerung daran, dass man gerecht sein darf, obwohl man selber in dieser Sünde und in der Schuld ist. Ja. Ja, durch das Opfer, das Gott bringt, durch das unschuldige Leben. So. Aber das rafft der Kain leider nicht, so, weil er geistlich blind ist. Also lesen wir mal weiter. Da wurde Kain sehr wütend. Und sein Angesicht, das senkte sich. Und das ist halt, du kannst hier beobachten, den geistlichen Verfall Kains. Und den habe ich bei mir auch oft erlebt, aber auch bei anderen gesehen. Das ist doch der, den die Bibel beschreibt. Und das, du bist nicht einfach ein gottloser, in Sünde gefangener Mensch, als wiedergeborener Mann oder Frau. Aber es ist zuerst dieses Herz, das sich falsch fokussiert. Und das führt dazu, dass man unzufrieden wird, weil man weiß, Gott fordert eigentlich was anderes gerade. Aber man selber tut und tut und tut und macht im Ende genau das Gegengesetzte und das ist eine Sache, wo man innerlich, wo der alte Mensch halt zornig wird und wütend. Ne? Und man, dieser Ungehorsam, diese Entscheidung, ich weiß, was Gott will, aber ich tue es nicht. Ne? Und dann noch dieses Gefühl oder diese Gedanken dabei, aber ich rechtfertige das mit den und den Gründen. Ne? Du kannst Menschen beobachten und ich habe mich oft gefragt, so wie können die so in Sünde leben, obwohl die bevor sie es gemacht haben oder die Entscheidung getroffen haben, zu mir gekommen sind und gesagt haben, ja Gott, ich weiß, was Gott will, der will von mir das. Und trotzdem tun sie genau das Gegenteil, ohne schlechtes Gewissen. Das ist halt, ich denke, da das schlechte Gewissen ist da, aber es verhärtet halt. So, dass es nicht mehr klar ist, ob es ein schlechtes Gewissen oder ein gutes Gewissen ist. Ne? Weil es wird übertönt von anderen Gefühlen. Ne? So, das kann Wut und Bitterkeit sein oder Begierden und Hingabe oder was auch immer. Total egal. Aber es ist dieser Verlauf, wo wir nicht Buße tun, wo wir nicht umdrehen, da fängt ein Verfall an. Dieser Tod setzt ein, von dem Gott geredet hat. Ja. Diese Entfernung von Gott, dieser Blick, der sich dann von Gott abwendet. Ja. So wie es hier steht, sein Angesicht senkte sich. So ein, ne, auf die Erde, auf das, was er versteht, auf sich selbst, aber weg von Gott. Und das ist eine Sache, die kann uns allen passieren. Gerade in der Beziehung zum Beispiel ist auch so ein Punkt, weil ihr das vorhin erzählt habt, so ein. Ich wusste damals, als ich mit Dorit so im Hader war und wir uns nur gestritten haben und so weiter, so ein. Ich wusste, dass ich sie ungerecht behandle mit meinen Worten, die ich dann manchmal gewählt habe. Oder mit meinem Gefühl, weil ich weiß, ich soll der Erste sein, der vergibt. Unabhängig davon, ob es jetzt gerecht ist mir gegenüber oder nicht. Ich soll Friedensstifter sein. Ich soll meine Frau lieben, wie Jesus meine liebt. So ein ich soll der gute Hirte sein, so ein der zurücklässt, um dem einen hinterherzugehen, das falsch ist. So ein ich soll der sein, der seine Feinde liebt. So ich soll der sein, der Gott als erstes sucht für die andere Person im Gebet. Oder nach Weisheit ringt, um Sachen zu lösen. Aber ich war damals so verstrickt in mir, so dass ich dem ungehorsam war und so wurde ich wütend. Und so in dieser Wut, in diesen neuen Gefühlen ist mein Blick schnell nach unten gegangen. Ne? Auch in meinem Denken. So ein, und hat sich projiziert dann auf meine Frau oder auf mein Umfeld und auf meine Ehe. So ein, das ist eine Sache, die ist nicht gesund und die ist nicht gewollt und die ist nicht gut. Das ist nicht das Opfer Jesu. Das ist nicht das, was er uns lehrt und was er sagt, wie wir leben sollen und denken sollen. Ne? Wenn mich was jetzt zur Wut bringt oder zum Zorn innerlich oder zur Bitterkeit, dann weiß ich, okay, das ist eine Sache, da muss ich jetzt Frieden schließen erstmal. Unabhängig davon, ob der andere oder die Situation sich verändert. Und ich meine Gerechtigkeit bekomme. So ein, ist eine Sache, wo ich weiß, wenn ich den Weg weitergehe, ist das wie Krebs, das sich durch meinen Körper bahnt, und durch meinen Geist und mein Denken und mein Herz. Ich muss selber im Frieden sein. Und deswegen sollen wir auch unsere Feinde lieben, damit wir im Frieden sind. Deswegen sollen wir, wenn wir einen schlechten Chef haben, ihm trotzdem in Demut dann Christus dienen, und uns nicht dort wehren und alles verbessern wollen, unsere Situation in Gerechtigkeit zu kriegen. Nee. Weil wir sollen im Frieden bleiben, weil dann sehen die Leute ein anderes Zeugnis. Das Zeugnis von Abel zum Beispiel. Das ist eine ganz andere Möglichkeit, mit Situationen umzugehen. Man verletzt niemanden. Selbst wenn man selbst verletzt ist. Und das will ich nicht. Ich will nicht, dass mein Blick sich senkt, sondern nach oben will ich gucken. Ob den, der gut richtet und gerecht richtet und der die Herzen kennt. Auf dem, denen alles möglich ist, auch mein hartes Herz weich zu machen. So, das aber auch schafft, meiner Frau ein weiches Herz zu geben oder Vernunft. So, mit seinen Worten und auf seine Art. Und es ist interessant, der Herr, Vers 6, der Herr sprach zu Kain. Obwohl sie rausgeschmissen sind aus Garten Eden und gerade in Eden leben und unter dem Fluch stehen und unter dem geistlichen Tod, war dieser geistliche Tod aber trotzdem nicht, dass der Mensch nicht mehr präsent, mit Gott präsent sein konnte. Gott ist auch dem Menschen dort vor Christus begegnet und hat mit ihm gesprochen. Ne? So ein, dieser geistliche Tod ist viel tiefer und viel mehr, dieser Tod, von dem Gott geredet hat, wenn ihr von dieser Frucht esst, dann müsst ihr sterben. So ein, ne? Es geht darum, dass das Herz sich entfernt. So ein, und dass der Frieden nicht mehr da ist. So ein, dass das Gesunde weg ist und die Krankheit wächst. So ein, ne? Der Herr sprach zu Kain: Warum bist du denn so wütend? Und warum senkt sich dein Angesicht? Und auch das ist eine Sache, die ich schön finde und wichtig finde. Nur wenn ich ins Gebet gehe, die ich aber auch manchmal vergesse, wenn mir Sachen wichtig sind oder schwer sind, oder zu groß, dass Gott begegnet mir in meinen Gebeten. Ja. Aber er kommt manchmal halt nicht mit so, wie ich mir das wünsche. Und das macht mich manchmal wütend. Ne, weil ich wünsche mir, weil Gott weiß alles, der weiß auch das, was hier los ist mit Kain und der weiß auch, was passiert. Aber Gott kommt halt manchmal und so wie Jesus das oft gemacht hat und stellt einfach nur Fragen. Oder bekommt eine Frage und antwortet aber auf eine ganz andere Art. Nicht mit einer Antwort, ah ja, okay, jetzt weiß ich's, sondern stellt noch mehr, bringt einen noch mehr dazu. Also man hat noch mehr Fragen im Endeffekt. Ne? Aber die Fragen, die man dann stellt, sind auf eine bestimmte Richtung gehend. Ne? Und auch das ist wichtig, Gott kommt immer noch in dein Leben und er spricht zu dir, auch in deiner Torheit oder in deiner Gottlosigkeit und Sünde. Ist wichtig, sensibel zu sein und zu glauben, dass er auch redet. Gott hat nie geschwiegen. Und wird es auch nie tun. Warum bist du denn so wütend? Ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben? Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür. Und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Du aber sollst über sie herrschen. Und ich liebe das so, ne, weil Kain ist gerade dabei, den ersten Mord zu tun an einem Menschen. So, und Kain ist gerade dabei, die nächsten Schritte seiner Gottlosigkeit und Religiosität zu tun. Seines Götzendienst, den er hier gerade aufbaut. Und trotzdem kommt Gott zu ihm, so wie Jesus zu dem Pharisäer, und versucht ihm die Dinge zu erklären, ne, und die Augen zu öffnen. Und doch das ist für mich eine wichtige Lektion, wo ich sagen muss, so muss ich auch Brüdern und Schwestern oder Menschen allgemein entgegentreten, wenn, selbst wenn sie gerade in einem falschen Modus sind, dann trotzdem nicht sie abzuwerten und zu sagen, ja, diesem in Sünde oder sind haben hier einen anderen Gottesdienst, einen anderen Jesus gerade hier und was auch immer, sondern dass ich komme und versuche, sie es ihnen zu erklären. Komme und die Wahrheit bringe. Komme und versuche, zur Buße zu führen. Ne? Wir sind schnell drin abzuwerten und die Leute aufzugeben. Und ich bin froh, dass Gott treu bleibt. Und das ist hier eine wichtige Botschaft. Ne? Ich meine, wir haben so viel, wir haben Heiligen Geist in uns. Wir haben die Lehre über Jahrtausende, die Bibel. Wir haben Gottesdienste und Leute, die wir fragen können, die sich auskennen, so die uns die Wahrheit bringen können, bei der wir die Wahrheit suchen können. So, das hatten Kain und Abel hier nicht in dem Maße. Ne? Aber dennoch war damals schon die Voraussetzung und die Kraft da und das Wort Gottes: Du sollst herrschen über die Sünde, über deine Begierden und deine Leidenschaften. Du sollst herrschen über die Versuchung oder die Anfechtung in deinem Leben. Und ich denke, auch wir sind jetzt noch mehr dazu fähig, sich gehen zu lassen in dem, was man nicht im Griff hat, ist keine Lösung. So sein Herz wütend zu lassen oder hart zu lassen oder unbußfertig oder nicht gnädig zu sein oder zu lieben, das ist eine Sache, die passiert und die ist da, mit der müssen wir uns auseinandersetzen, aber das darf nicht so sein und so bleiben. Das gerechte Herz, so wie Abels Herz, das Gerechtigkeit gefunden hat in seinem Glauben, in seinem Vertrauen zu Gott und seiner Beziehung zu ihm, hat es gefunden. Und für mich ist es immer so ein Hin- und Herspiel, weil ich habe Kain in mir und ich habe Abel in mir. Abel ist für mich dieser neue Mensch, der nach Jesus geboren wurde, der gerecht ist. Der gerecht ist durch das Opfer, das Gott ihm gegeben hat. Und der seinen Frieden hat und sich im Griff hat in verschiedenen Situationen. Der das Haupt nach oben hat und der ein gutes Gewissen hat. Und deswegen auch jederzeit nach oben zu Gott gucken kann, ohne sich zu schämen oder sich zu grämen. Aber ich habe auch diesen alten Menschen, diesen Kain, diesen Gottlosen, der selbst bestimmt will, so der unabhängig von Gott entscheiden und laufen möchte, so der lieber alles tut, außer das, was eigentlich nur gefordert ist. So. Und Kain redete mit seinem Bruder Abel und es geschah. Als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Du siehst die Konsequenz der Gottlosigkeit. So ein, weißt du, Gott kommt hier und er redet ja zu Kain, ganz lieb. Und versucht sein Herz umzuleiten zur Buße. Damit Kain hätte ja gleich sagen können, na ja, du hast recht, Sohn. Ich hol mir schnell ein Schaf von meinem Bruder und opfer dir das entsprechende. Aber das war schon zu weit, seine Gottlosigkeit. Also sein Herz war halt schon so finster. Ne? Und sein Blick so dunkel. So ein, da kommt Gott und er kann seine Stimme hören. Und auch Gott versucht ihm das zu erklären, so, hey, du bist echt auf einem dunklen und falschen Weg gerade. Dreh um. Aber du siehst Kains Reaktion. Er redet nicht mit Gott und antwortet, sondern er dreht sich um und redet mit seinem Bruder, um sich zu rächen. Abel ist ja total unschuldig. Ich meine, der hat ja seinen Bruder nicht provoziert oder so, ne? Ich glaube nicht, dass er da stand und, hey, du Loser, guck mal, Gott sieht mich. So ein, ne? Aber es ist einfach, wer sich für die Ungerechtigkeit entscheidet, ist ungerecht. Ne? Und in diesem Modus hast du die Gerechtigkeit, weil sie so das Gegenteil von dem widerspiegelt, was du gerade bist und tust. Weil es gegen deine ganzen Bausätze ist, die du dir zurechtgebaut hast, so, damit du irgendwie dein schlechtes Gewissen nicht spürst und weitergehen kannst, den Weg, den du gehst. Ja. Diese ganzen Ausreden, warum man nicht umdrehen muss und sauber wieder laufen soll. Ja. Und ich kenne viele Christen, so die gerade wirklich gegen Gottes Willen laufen. Auch mit so vielen Ausreden bepackt sind, warum das sie weitergehen können. Obwohl in ihrer Stimme zu hören ist, dass sie wissen, dass das nicht das ist, was Gott gerade eigentlich will. Ne? Es ist eine Blindheit, in die der Mensch da fällt, so dieser Tod. Und die einzige Möglichkeit, aus diesem Tod rauszukommen, aus diesem Sterben, aus diesem Verwelken und Vergehen, so ist, dass das Herz sich wendet nach oben zu seinem Schöpfer, um dort Ruhe zu finden, um Gerechtigkeit und Frieden. Kain ist so blind und hat sich seine Wut so weiter hingegeben, seinen Zorngedanken, dass er im Endeffekt sich nicht mehr kontrollieren kann. Er geht einfach hin zu der Gerechtigkeit und bringt sie um. Ja. Und auch das machen viele, die in dem Weg des Ungehorsams gehen. Und letztendlich kommt da jeder Mensch hin an den Punkt, oder jede Organisation, wer sich auf dem Weg der Ungerechtigkeit befindet. Und das Ungehorsam kommt irgendwann zu dem Punkt, dass er die Gerechtigkeit überhaupt nicht mehr tragen kann. Und dann wird auch das Wort nicht mehr aufgemacht. Oder dann hört man nur einen Spruch, so ein, ja, die Bibel ist eh verfälscht und dann nimmt man nur diesen Spruch, unabhängig davon, ob man nachforscht, ob das stimmt. So ein, und auch da habe ich einige erlebt. So ein, und hält sich, baut auf diesem Wort auf. Ja, das ist eh falsch, so jetzt kann ich selber die Gerechtigkeit nachgehen. Ne? Und das ist ein Verfall, in dem möchte ich nicht kommen. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir. Und das sagt das Neue Testament, Jesus und Paulus und so auch immer wieder, dass wir, oder Johannes, dass wir der Bitterkeit überhaupt keinen Raum lassen. Und der Wut und dem Zorn. Weil es ist eine Wurzel von einem Übel, das um sich greift, und uns zu Dingen, führt, so die uns dann kontrollieren. Deswegen ist es so wichtig, dass wir, jeder einzelne von uns Christ, persönlich ins Gebet gehen, unabhängig davon, ob es gerecht ist oder nicht, so ein, und Frieden machen mit unserem Nächsten. Meine Ehe hat es gerettet. Und mein Umgang mit anderen Menschen auch. Ne, nicht mehr zu erwarten, dass derjenige sich entschuldigt oder gerechter redet oder gerechter guckt. sondern dass ich mit der Sache im Frieden bin und zu dem Punkt komme, okay, Gott, meine Worte verändern nichts. Wenn du willst, veränder du. Ja. So, aber ich möchte denjenigen weiter segnen. Da kommt Gott wieder. Da sprach der Herr zu Kain: Ja, wo ist denn dein Bruder Abel? Und er antwortet: Oh, ich weiß es nicht. Soll ich denn mein Bruders Hüter sein? Ist genau das gleiche Spiel, das im Garten Eden passiert ist. Ne? Die Lüge und das Nicht-Zugeben von der eigenen Schuld. Ja. Als ob Gott doof ist. Und auch daran kannst du erkennen, wie Kain sein Herz hier ist. Ne? Und das trifft hier perfekt auf diesen Vers, den ich vorhin genannt habe. Sie haben einen Schein von Gottesfurcht, aber seine Kraft verleugnen sie. Ne? Das ist dieses Herz hier. Weil dieser Mensch, Kain, steht vor seinem Schöpfer und hört seinen Schöpfer reden und denkt, er könnte Gott belügen. Und er macht sich noch lustig und macht ein Wortspiel hier, weil Abel ist ja der Schafhirte, ne? Der hütete Schafe. Ja, bin ich hier sein Hirte oder was? Was willst du von mir? Muss ich mich vor dir rechtfertigen? Er aber sprach: Oh, was hast du getan? Horch, die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir vom Erdboden. Und nun sollst du verflucht sein von dem Erdboden hinweg, der seinen Mund aufgetan hat, um das Blut deines Bruders von deiner Hand zu empfangen. Wenn du den Erdboden bebaust, soll er dir künftig seinen Ertrag nicht mehr geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf der Erde. Das Resultat der Sünde, des gottlosen Lebens, ist ein weiterer Fluch, der dazukommt. Ja. Soll nicht mehr mühsam sein, den Erd zu arbeiten und sich zu ernähren, sondern ist unmöglich. Warte, ich lese mal kurz noch zu Ende. Vers 13: Und Kain sprach zum Herrn: Meine Strafe ist zu groß, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du vertreibst mich heute vom Erdboden und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und unstet und flüchtig sein auf der Erde. Und es wird geschehen, dass mich totschlägt, wer mich findet. Da sprach der Herr: Fürwahr. Aber wer keinen totschlägt, der zieht sich siebenfache Rache zu. Und der Herr gab dem Kain ein Zeichen, damit ihn niemand erschlage, wenn er ihn fände. Und Kain ging hinweg von dem Angesicht des Herrn. Und er wohnte im Land Not, östlich von Eden. Das fand ich interessant, das hatte ich so nie gelesen. Da muss ich mich korrigieren, beim letzten Mal habe ich gesagt, als ich bei der Erschaffung ging, der Garten Eden war in Eden. Aber da habe ich gedacht, Eden ist die komplette Welt, also der komplette Kontinent, war ja damals nur einer. Aber es gab anscheinend andere Länder. Ne? Muss ich erst noch drüber nachdenken, weil das ist für mich ein Mysterium, weil die Menschen sich ja langsam erst, also wer hat dem einen Namen gegeben? Ne? Da müssen wir, oder wer bestimmt die Grenzen? Wo hört Eden auf und wo fängt Not an? Und was für andere Länder gibt es da noch? Ne? Aber vielleicht war auch das Gott. Wie auch immer, das Wichtige hier ist zu sehen, wohin dieses gottlose Herz, wozu es halt führt, zum Ende. Und das ist der Tod, von dem Gott gesprochen hat. Davon bin ich überzeugt. Gott sagt zu ihm: Hey, in Eden hast du nichts mehr zu suchen. Und damals war Eden so wie Jerusalem, Jerusalem halt für uns heute, ne? Beziehungsweise für die Leute damals, beim Auszug von Ägypten. Ein verheißenes Land, wo der Tempel war, wo die Begegnung mit Gott war, wo die Opfer waren und der Gottesdienst, und das Kommunizieren mit ihm, da wo man Gott finden konnte, und außerhalb von Jerusalem waren die Heiden, ne? Die Heiden mussten zu diesem Ort kommen, wo Gott gesagt hat, da wohne ich, das ist mein Volk. Ja. Und so ist es auch hier. Und das ist dieser Tod des Menschen, der jetzt wirklich in die Tat anfängt umzusetzen, weil Kain ging hinweg vom Angesicht des Herrn. Ja. Das Problem hatten damals auch Israel und die Juden. Ja. Weil Gott gesagt hat, in der Stadt Davids, beim Tempel, dort bin ich zu finden und dort wird geopfert. Dort wird sich getroffen. Dort wohne ich. Ne? Und Israel hat gesagt, nö, so, wir machen unser eigenes Ding, unseren eigenen Tempel, eigenen Gottesdienst, unsere eigenen Priester, die dann hier opfern und so weiter. Aber Gott war da nicht. So, das war das Herz von Kain. So ein, ich mache das so, wie Gott das sagt, aber auf meine Art. Ohne ihn. Ja. Und so ist es auch hier. So ein Kain sagt so ein, vor deinem Angesicht werde ich mich bergen und von deinem Angesicht werde ich weggehen. Und da wendet Gott den Rücken zu und geht seinen Weg. Ne? Und dennoch kannst du ja die Liebe Gottes halt sehen, ne? So wie er mit Kain ist und wie er ihn beschützt und segnet im Endeffekt, so weil ihm dieses Zeichen gibt, was auch immer das ist, so dass jeder Mensch, der ihn trifft, und anscheinend waren damals schon echt genug Leute unterwegs, weil Kain ja Angst hat, dass er irgendwo erschlagen wird, ne? So aber irgendein Zeichen hat er halt bekommen als Schutz, ne? Und dieses Zeichen wird noch wichtig, aber das machen wir beim nächsten Mal. Ich will nur noch eine Sache lesen, die steht im 1. Johannes 3. Der Johannes greift die Geschichte hier mit Kain und Abel nochmal auf und offenbart halt das Geistliche dahinter. Dass es um mehr geht, als dass nur ein Bruder den anderen tötet und weg ist er. Sondern 1. Johannes 3, Vers 10 bis 22 lese ich mal. Bin ich hier richtig? Ja. Nee. Doch. Hä? Sieht ganz anders aus als vorhin. Ich hatte eine andere Bibel vorhin. Okay. Daran sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels offenbar. Jeder, der nicht Gerechtigkeit übt, ist nicht aus Gott. Ebenso, wer seinen Bruder nicht liebt. Denn das ist die Botschaft, die ihr vom Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Nicht wie Kain, der aus dem Bösen war und seinen Bruder erschlug. Und warum erschlug er ihn? Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders waren aber gerecht. Verwundert euch nicht, meine Brüder, wenn euch die Welt hasst. Wir wissen, dass wir aus dem Tod zum Leben gelangt sind, denn wir lieben die Brüder. Wer den Bruder nicht liebt, bleibt im Tod. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Und auch wir sind es schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Wer aber die Güter dieser Welt hat und seinen Bruder Not leiden sieht und sein Herz vor ihm verschließt, wie bitte bleibt die Liebe Gottes in ihm? Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und in Wahrheit. Und daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind. Und damit werden wir unsere Herzen vor ihm stillen, dass, wenn unser Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles weiß. Geliebte, wenn unser Herz uns nicht verurteilt, dann haben wir Freimütigkeit zu Gott. Und was immer wir bitten, das empfangen wir auch in ihm, weil wir seine Gebote halten und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Und das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und einander lieben, nach dem Gebot, das er uns gegeben hat. Und wer seine Gebote hält, der bleibt in ihm und er auch in ihm. Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Und ich fand es ziemlich tief in der Verbindung hier zu sehen, wie Johannes diese Geschichte hier gelesen hat. Und auch uns heute sieht. Dass, wenn du dich dem Hass hingibst, und wenn du deinen Bruder ignorierst oder deine Schwester, weil sie vielleicht gerade ist ja auch egal, dann bist du nicht in Gott. Dann ist die Wahrheit nicht in dir. Dann bist du auch nicht wohlgefällig, egal was du tust und wie schlau du wirkst oder wie heilig. Wir sind dazu angehalten, unseren Bruder zu lieben. Das heißt, ihn zu betrachten, ihn zu akzeptieren, uns einzumischen und uns einzubringen, dort den Segen auszusehen, und die Wahrheit und die Gemeinschaft. Dann sind wir auch in Gott und dann haben wir auch ein reines Gewissen. Ne? Du kannst, das ist eine Sache, die ich hier über die Jahre wirklich schmerzhaft gelernt habe, und da bin ich dankbar für, es ist nicht gesund und es ist nicht in Gott, wenn man auf die Christen guckt und einen Unterschied macht. Ich mache einen Unterschied zur Wahrheit oder zur Lüge. Ich mache einen Unterschied zu dem, was Gott gebietet in seinem Wort. Und wenn jemand sagt, Gott, ist das jetzt total egal, dann mache ich einen Unterschied und richte. Aber nach der Wahrheit Gottes, nach seinem Wort. Wenn jemand falsch läuft oder ein anderes Evangelium, irgendwie so ein Beispiel-Evangelium oder nur eine Hälfte von Christus präsentiert, dann ist es eine Sache, wo ich einen Unterschied mache und wo ich recht spreche und richte, weil ich dazu gezwungen bin, verpflichtet, sagt Johannes, und mich einmische, um zu korrigieren. So wie Gott sich hier einmischt und keinen versucht zu korrigieren. Ne? In seiner Gnade und Barmherzigkeit. Ohne gleich zu kommen, kein du bist der absolute Sündersohn und so weiter, sondern er kommt mit Güte. Ne? Und gibt keinen die Chance, über seinen Stolz hinaus von sich selber zu erkennen und zu akzeptieren und Buße zu tun. Ne? Dazu bin ich verpflichtet. Aber ansonsten mutiere ich zu einem Kain, der im Endeffekt zum Richter wird und entscheidet, diese Gemeinde oder dieser Bruder oder diese Schwester hat Leben und diese nicht. Die da hat Gott und die nicht. Und dann passiert Folgendes, dass ich mich trenne, weil ich eine Trennung mache, und für mich selber anfange zu laufen, unabhängig von allen anderen, die Christus im Mund und im Herzen haben, und ich kann mit denen nicht mehr. Und dieser Blick, diese Herzenshärte, das ist das, was uns im Endeffekt dann, wie wir es gelesen haben, das ewige Leben auch wegnehmen kann. Ich bin verpflichtet, meine Geschwister zu lieben und auch ihre Schwachheit. Aber ich für mich muss mit Strenge sein von dem, wovon ich überzeugt bin. Ja, und ich bitte dich, dass du auf unsere Herzen Acht gibst, dass wir nicht den Weg Kains gehen. Ja. Und das ist ein langer Prozess. Aber ein Prozess, zu dem jeder hier fähig ist. Dass man dich komplett ablehnt und seinen Weg komplett ohne dich geht in der Welt oder ist. Keine Frucht mehr bekommt in deinem Land. Ja. Ja, und du sagst, unser Herz ist so ein Acker. Ja, dieses verheißene Land, wo du, oder dieser Tempel, so wo du wohnst. So dieser Ort der Gemeinschaft, dieses Gebetshaus. Ja, und ich bitte dich, dass du nie zulässt, dass einer von uns hier einen unfruchtbaren Boden bekommt, so der verflucht ist. Ja, wir können so viel tun, so viel aussehen und so viel machen und doch kommt keine gute Frucht. Und ich bitte dich da, dass du uns hilfst, zu unterscheiden. Ja, und uns hilfst zu erkennen, was gute Frucht ist und was nicht. Ja, bitte züchtige du uns weiter, so dass, wenn wir mal hochmütig sind, dir oder anderen gegenüber, dass wir wieder auf die Knie kommen und auf den Boden landen. Ja. Den Hochmütigen, den erniedrigst du. Aber den Demütigen, den erhöhst du. Und, so bitte vergib uns, dass wir nicht in jeder Situation bei jedem Menschen demütig sein können oder vergeben können oder lieben können oder Frieden überhaupt suchen wollen. Aber ich danke dir, dass du treu bist und dass du das machst. Und segne die Gottesdienste weiter, dass wir uns treffen dürfen. Dass wir schnell auch diese Masken loswerden und die wieder das Opfer bringen können, in dem Maße, wie du dir das wünschst. Ja. Dass diese Gottesdienste voll wird und nicht nur mit Menschen, sondern mit Herzen, die wirklich dir die Ehre geben und dich anbeten aus Freude. Weil es einfach da ist. Ja, dass hier ein Gebetshaus ist. Ja, und keine Rumpelkammer oder ein Kino, ja, wo man einfach nur für sich da sitzt. Mit vielen in einem Raum und auf eine Leinwand guckt. So, und seinen eigenen Sinn oder seine eigene Freude drin findet. Ich bitte dich, dass das ein Ort ist, der gesund ist, ein Leib, der funktioniert, mit vielen Gliedern, wo jeder arbeitet und sich müht für den anderen. Und das sind wir nicht. Aber ich lege meine Hoffnung rein, dass wir das immer mehr werden. Ja, weil dein Geist in uns ist und das beweist, dein Leben. Also bitte wirk du weiter in unseren Herzen, so dass die Liebe zunimmt zu unseren Geschwistern und zu dir. Dass wir die Sünde beherrschen und nicht andersrum. Dass wir auch diesen Kain beherrschen, diese Gottlosigkeit, diese Unbußfertigkeit, diesen Stolz und Übermut. Dir gleich zu sein. Ich danke dir für das Opfer, das du gegeben hast und ich will es weiter mit Freude bringen, ja. So die Erinnerung, dass du das Opfer bist. Und du bist wohlgefällig und wir an dir sind Gott wohlgefällig und dafür danke ich dir. Bitte segne die Woche jetzt, so dass wir dich erleben. Ja, denn ich weiß, dein Reden ist da und deine Worte sind zu finden. Also bitte hilf uns, zur Ruhe zu kommen, wenn wir es dürfen.
Ja, dass du uns durch deine Anwesenheit in unserem Leben die Möglichkeit gegeben hast, aus Verhaltensweisen auszutreten.